24/7, jeden Tag der Woche, zu jeder Zeit steht Jesus uns zur Seite. Was für ein Hammerthema haben wir hier bei der Jugendmissionskonferenz. Ich bin bei euch alle Tage. Was für ein Zuspruch. Alle Gewalt, das sagt Jesus am Ende des Matthäus-Evangeliums, ist mir gegeben. Und dann gibt er uns den Auftrag, alle Völker sollen wir in den Blick nehmen. Und dann gibt Jesus uns genau die Berufung, alles sollen wir sie lehren zu halten. Und dann diese Verheißung, alle Tage ist er bei uns. Und wir sind hier auf dieser Missionskonferenz, um das uns neu von Jesus sagen zu lassen, unseren Dienstbefehl sozusagen entgegenzunehmen, was unser Auftrag ist. Wir sind von Jesus gerufen, jetzt loszumarschieren. Mission ist unser Auftrag, Mission ist unsere Berufung. Und dann kann es uns so gehen wie die Jünger, als sie ihn an dem Tage, wo er gen Himmel aufgefahren ist, als sie ihm da nachguckten, ja, wie mögen die sich da gefühlt haben? 11 Hänsel, die da rumstanden und haben diesen weltweiten Auftrag. Und dann erinnern sie sich, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch. Und das hat jetzt für uns Auswirkungen mit unserem Thema, dieser 24/7 Notruf. Gott ist für uns immer erreichbar. Die Grundlage unserer Bibelarbeit ist ein Wort aus Psalm 50, und zwar der Vers 15. Und ich denke, das kann man sich gut merken, 5015, so als Notruf-Telefonnummer. Und wenn ihr heute auf der Ausstellung geguckt habt, wenn ihr an den Ständen im Gespräch wart, und wenn ihr jetzt vielleicht auch den Ruf Gottes spürt, dass ihr rausgehen sollt, dann können wir uns wie die Jünger überfordert fühlen. Wie soll das gehen? Und dann brauchen wir diese Verbindung zu Jesus, dass wir ihn anrufen können in jeder Situation. Sonst ist man in Malawi schnell überfordert. Sonst weiß man überhaupt nicht, wie das weitergehen soll, wenn man auf den Philippinen plötzlich in so eine Armutssituation hineingestellt wird. Ich habe doch die Kraft nicht, aber sagt Jesus, ich bin bei dir, du darfst mich anrufen. Das ist das Hilfsangebot Gottes und das ist auch wichtig. Ihr Lieben, die Missionsgeschichte ist voll von Beispielen von Männern und Frauen, von Jung und Alt, die mit Jesus Großes gewagt haben und dann plötzlich in Situationen geraten sind, wo man menschlich überhaupt nicht mehr weiter konnte. Ich denke da an einen dieser Missionspioniere, das war so ein uriger Typ, das ist für mich so einer der ganz großen Helden, Samuel Hebig. Da sind wir jetzt so gut 150 Jahre in der Vergangenheit. Das war so ein bisschen so ein ungehobelter Kerl. Der war auch am Missionsseminar, dann hat er sich aber schwer getan mit der griechischen Grammatik, hat sich irgendwann mal auf die Brücke gestellt und das ganze Gedöns in den Fluss geworfen und hat dann den Abraham zitiert im Alten Testament, wo ihm der König von Sodom entgegenkam und sagte, hier, was soll ich dir geben? Und er sagte, Abraham, ich brauche von deinem Krempel nichts, nicht, dass du sagst, du habest mich reich gemacht. So stand der Samuel Hebig da auf der Brücke, hat seine Grammatik in den Fluss geschmissen und hat gesagt, das brauche ich nicht. Und dann wollte ihn ja eigentlich gar keiner gebrauchen da in Indien. Was will man mit so einem Mann? Und dann ist er da rausgegangen. Und dann war das aber ein Mann, der in Vollmacht vor Jesus gewirkt hat. Und eine Szene ist herrlich. Müsst ihr mal lesen, kann man irgendwo gebraucht bekommen, diese Bücher bei Booklooker oder Medimops und so weiter über Samuel Hebig. Dann war er da in so eine Situation geraten, wo er eine große Menge von Hindus getroffen hat. Und die hatten gerade ihren großen religiösen Feiertag. Und Samuel Hebig hatte dann den Impuls, dass er diesen Hindus das Evangelium sagen sollte. Und das hat er dann auch gemacht. Aber der Priester dieser Hindus, der war dann natürlich ein bisschen ärgerlich über diese Konkurrenz. Und die haben ja da die heiligen Elefanten. Und dann hat er seinen Elefanten getreten und geschlagen, dass er jetzt diesen Samuel Hebig, diesen blöden Prediger, platt macht. Und der Elefant, der ist dann tatsächlich losgestürmt auf den Hebig zu. Und im Vorbeirennen hat er noch so einen Baumstamm abgerupft und rennt jetzt also auf diesen Missionar zu. Die Menge hält den Atem an, was wird jetzt passieren? Da bremst der Elefant vor dem Hebig ab, knallt ihn diesen Baumstamm vor die Füße, der stellt sich einfach drauf und sagt, jetzt habe ich meine Predigtkanzel und mach gerade weiter. Ihr Lieben, Gott hat Weg aller Wegen. Gott kann dein Leben gebrauchen. Das Entscheidende ist nur, dass wir das Wenige, was wir haben, Jesus zur Verfügung stellen. Herr, jetzt mach du. Und jetzt kommst du dran. Jetzt bist du hier auf der Jugendmissionskonferenz. Jetzt geht es um den Missionsbefehl an dich. Jetzt geht es um deinen Auftrag, um den Impact, den du leisten sollst im Reich Gottes und in dieser Welt. Und wenn wir anfangen, so zu denken, natürlich, dann sind wir überfordert. Dann brauchen wir den Zuspruch in der Not. Und genau das ist das Thema. Und das Thema eigentlich zusammengefasst in vier Worten. Und das ist wirklich hammerhart. Lest mal Psalm 50, Vers 15 und überhaupt den ganzen Psalm. Da sagt der allmächtige Gott, Asaf hat den Psalm geschrieben, aber er spricht prophetisch im Namen Gottes. Und Gott sagt, ich will dich retten. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage. Das ist das Hilfsangebot Gottes an dich. Ich will dich retten. Ich lese es uns vor, Psalm 50, Vers 15. Da lesen wir, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten, erretten. Und du sollst mich preisen. Lieber Herr, jetzt lass uns auch ganz persönlich heute Nachmittag dein Angebot in unser Leben hineinhören. Amen. Was für eine Verheißung. Wir können ja mal den Test machen. Also wie viele von euch waren schon mal irgendwie in Schwierigkeiten? Okay, das ist jetzt relativ überzeugend. Danke, dass ihr so ehrlich seid. Dann sind wir hier miteinander alle gerade richtig. Eigentlich alle, die wir uns gemeldet haben. Also ihr seid im richtigen Seminar gelandet, der 24-7 Notruf, das Hilfsangebot Gottes. Und das ist ja auch so, wer in Not gerät, der setzt einen Hilferuf ab mit dem Handy oder auf hoher See mit einer Signalrakete, macht auf seine Not aufmerksam oder an der Straße beim Unfall versucht man die Aufmerksamkeit zu erregen. So wie zum Beispiel letztes Jahr im Oktober, am 2. Oktober in meiner Heimat in Ostfriesland, ist ein Tourist in Seenot geraten. Der ist im Watt spazieren gegangen, in der Nähe von Norddeich, in der Nordsee spazieren gegangen. Und da war das Wattenmeer so voller Schlick und Matsch, da ist er also eingesunken, dass er sich selber nicht mehr befreien konnte. Und die Flut kam. Blöde Situation. Glücklicherweise konnte er Passanten auf seine Lage aufmerksam machen. Jemand wählte den Notruf. Ein Rettungshubschrauber kam gerade noch rechtzeitig, um diesen Touristen aus höchster Lebensgefahr zu retten. Das Wasser stand ihm schon zum Bauch. Und so kann es uns ja gehen, dass uns das Wasser vielleicht sogar bis zum Hals steht, dass wir gar nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir wissen nicht, welche konkrete Not dem Asaf, dem Dichter dieses Psalms, vor Augen gestanden hat. Das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, was für eine Hammerverheißung er hier raushaut, was für eine gewaltige Zusage Gottes er prophetisch in dein Leben und in mein Leben hineinspricht. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Wow, und du sollst mich preisen. Wenn es euch so geht wie mir, Schwierigkeiten, Probleme, Nöte sind nicht nur unangenehm, sondern lästig. Ich kann das nicht gebrauchen. Ich habe aber viel davon und ein bisschen ist auch peinlich, wenn man so bei Sermon Online guckt, was meine Vorträge immer sein durften auf der Jugendmissionskonferenz, ging es eigentlich immer irgendwie um so Themen wie Licht am Ende des Tunnels, mir steht das Wasser bis zum Hals und so weiter. Das liegt sicherlich auch an der Arbeit, die wir tun als Hilfsaktion Märtyrerkirche. Aber ich habe immer wieder gesagt, ich wünschte mir mal, weil ich habe echt viele Probleme, ich wünschte mir mal so eine Phase so irgendwie von 12 Jahren oder so, wo es wirklich einfach nur mal glatt läuft. Wo es einfach nur mal angenehm ist. Aber so ist mein Leben nicht und vielleicht ist dein Leben auch nicht so. Aber in den Schwierigkeiten und Nöten, da stecken auch Chancen. Und wir haben in den Nöten unseres Lebens die Chance, die Gegenwart Gottes zu erleben. Mal ganz direkt gefragt, wie willst du denn erleben, dass Gott dein Versorger ist, wenn du nie auf die Versorgung Gottes angewiesen bist? Darum ist das Zeugnis der verfolgten Gemeinde für uns so eine große Hilfe, weil da sind Christen, denen alles aus der Hand geschlagen wurde, die nur noch eins haben, Gott, und dieser Gott trägt. Bei uns, da ist ja mit der Versorgung, wir kriegen unser Geld oder Taschengeld oder irgendwie Bürgergeld, irgendjemand ist ja immer zuständig und wir merken gar nicht diese Abhängigkeit. Aber wenn wir in Not geraten und wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, dann spüren wir, jetzt kann nur noch Jesus helfen. Und Jesus hat das gewusst, er hat vor 2000 Jahren schon gesagt, die Gesunden, die brauchen ja keinen Arzt. Und darum ist es gerade die Krankheit, die Not, die Schwierigkeit, die Hilflosigkeit, die uns deutlich macht, wie abhängig sind wir doch von Gott. Bist du in Not? Brauchst du vielleicht im übertragenen Sinne gerade oder auch im wirklichen Sinne heute Nachmittag einen Arzt? Brauchst du heute Nachmittag Hilfe? Sind dir die Dinge schon lange über den Kopf gewachsen? Weißt du vielleicht jetzt gerade gar nicht mehr aus noch ein? Unser Text heute Nachmittag will dir in drei ganz praktischen Schritten zeigen, wie du mit den Schwierigkeiten deines Lebens richtig umgehen kannst, sodass sogar noch Gott dadurch verherrlicht wird. Erstens, was du in der Not tun musst. Zweitens, was Gott tun will, wenn du ihn in der Not anrufst. Und drittens, was du tun sollst, wenn du Gottes Hilfe erfahren hast. Ein erster Gedanke, was du in der Not tun musst. Der Herr sagt, rufe mich an in der Not. Wir haben heutzutage viele Sorgen und Fragen, viele Dinge, die uns beschäftigen, Unsicherheiten vielleicht in unserem Charakter, in unserer Art, die Sorge, gehöre ich überhaupt dazu, wo ist mein Platz im Leben, wem soll ich mich anschließen, wo ist Halt? Und wir suchen Wege aus der Not, aus den Schwierigkeiten heraus, wir wollen es doch allen beweisen, wir sind die coolen Kerle und dann schaffen wir es doch nicht. Und dann ist das Wort vielleicht heute wirklich für dich. Vielleicht ist das heute für dich ein Tag der Not, so steht es in diesem Psalm wörtlich. Bist du in Not, dann darfst du jetzt dieses Hilfsangebot Gottes in Anspruch nehmen. Dann steht dir dieser 24/7 Notruf des Herrn offen. Du darfst sozusagen die Nummer 5015 für dich persönlich wählen. Das heißt, du darfst dieses Psalmwort auf dein Leben anwenden. Und dann kannst du beten, Herr, du hast es doch gesagt. Du hast es doch verheißen, dass ich dich anrufen darf. Das ist doch dein Angebot. Du willst mich doch erretten, damit ich dich preisen kann. Herr, jetzt ist hier meine Not. Jetzt übernimm du und mach du doch aus meinem Leben noch einmal etwas zu deiner Ehre. Amen. So dürfen wir beten. Und Gott hört uns. Wenn wir ihn anrufen, das weiß ich, ich wäre gar nicht hier, ich wäre gar nicht mehr am Leben, wenn ich das nicht in meinem Leben so erfahren hätte. Gott erhört Gebet. Drei persönliche Beispiele, ein bisschen ältere schon, aus meinem Leben. 1987, 23. Mai. Ich erinnere mich, wie ich mit der offenen Bibel in meinem Zimmer gesessen habe, Matthäus 7, Vers 7 aufgeschlagen habe. Bittet, so wird euch gegeben. Und ich hatte damals ein paar Bekannte, die waren intensiv christlich unterwegs und ich hatte das nicht und ich habe mir das gewünscht, aber irgendwie bin ich da nicht durchgedrungen. Und dann habe ich da gesessen mit meiner Bibel und gesagt, Herr, du hast es doch gesagt, jetzt mach doch das bitte auch in meinem Leben wahr, dass ich dich kennenlernen darf. Und Gott hat das Gebet erhört ein Jahr später, 1988, 17. Juni. Ich fuhr nach dem Zivildienst mit dem Auto nach Hause, nach Ostfriesland. Ich habe Zivi gemacht in Stuttgart, also es war eine gute Strecke, 700 Kilometer. Ich war schon fast an der Nordseeküste auf der A29, kurz vor Wilhelmshaven bei der Ausfahrt Zetel. Macht's Peng und die Lauffläche von meinem Reifen fliegt ab. Sonst ist nichts passiert. Ich bin in die Leitplanke gekracht und als das Auto so ausgebrochen ist, habe ich gerade noch gebetet, Herr, lass mich das überleben. Und Gott hat das geschenkt. Und das war dann eine verrückte Szene. Ich stand dann aus dem Auto, bin ich ausgestiegen, nichts passiert, kein Nasenbluten, nichts. Das Auto, totaler Schrott, einen Meter kürzer. Und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und habe dann nur auf der Autobahn rumgetanzt und gesagt, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dich loben vor allen Menschen. Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, irgendwie erklärt sich der Unfall, vielleicht war er betrunken oder so. Aber ich war so dankbar. Gott erhört Gebet. Und dann 1989, Dezember, das war für mich meine sozusagen Jugendmissionskonferenz, eine große Konferenz, wo dieser Ruf für mich klar wurde, Jesus hat mich auf die Spur gesetzt, Mission. Gott erhört Gebet. Ihr Lieben, wenn wir beten, will Jesus das selbst für uns als Fürsprecher vor den Vater bringen. Das ist ja dieses wunderbare alte Kirchenlied, welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Und dann, wie viel geht uns verloren, wenn wir nicht an ihn uns wenden und ihn suchen im Gebet? Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, was Gott tun will, wenn du ihn in der Not anrufst. Wenn wir uns in der Not an Jesus wenden, dann kommen himmlische Kräfte ins Spiel. Das ist einfach nur zum Staunen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Narnia. Das wurde ja auch verfilmt, C.S. Lewis, der diese großartigen Bücher geschrieben hat. Während des Zweiten Weltkriegs müssen vier Kinder die Flucht ergreifen und sollen ihre Heimat London verlassen. Peter, Susan, Edmund und Lucy. Und sie sind dann für eine gewisse Zeit bei einem Professor in seinem großen Haus, ein bisschen unheimlich, untergekommen, Diggory Kirk. Und da gibt es natürlich viel zu entdecken. Eines Tages spielen sie Versteck und entdecken dann in irgendeinem abgelegenen Raum auf der Bühne einen alten Schrank. Und dieser Schrank hat ein Geheimnis eröffnet, die Türen zu einer anderen Welt, Narnia. Und dieser begnadete Autor C.S. Lewis gebraucht diese Geschichte, gebraucht diese Bilder, um letztlich biblische Wahrheiten deutlich zu machen. Und wir kommen ja gerade von Weihnachten her. In dieser Geschichte gibt es auch einen Weihnachtsmann und der hat Geschenke zu verteilen. Und diese Susan, die bekommt ein magisches Signalhorn geschenkt. Und der Weihnachtsmann erklärt ihr, wenn du hier dieses Signalhorn an deine Lippen hältst und es bläst, dann wird dir geholfen, wo auch immer du bist. Wir glauben an keinen Weihnachtsmann. Wir glauben an den Retter, Jesus Christus. Wir glauben an den Herrn, der in diese verlorene Welt hineinkam, um dich, um mich, um uns zu retten. Wir wissen, an ihn dürfen wir uns wenden in der größten Not, jeden Tag. Und unser Signalhorn ist das Gebet. Und wo immer du bist und in welcher Situation auch immer du dich findest, du darfst dieses Signalhorn gebrauchen. Und was auch immer ist und wo auch immer du bist, es soll dir geholfen werden. Das sagt Jesus. Und die Susan in dieser Geschichte, die erinnert sich an einer Stelle, ah, mein Horn, sagt sie, und erinnert sich an den Löwen Aslan, der ihr in einer schweren Schlacht beigestanden hat. Und wir glauben auch an einen Löwen, der heißt nicht Aslan, unser Löwe heißt Jesus. Und er ist der Löwe von Juda. Er ist der, der unsere Kämpfe kämpfen will. Er ist der, der sich für dich und für mich einsetzt. Freunde, wenn Jesus ins Bild kommt, dann wendet sich jedes Blatt, wie schlimm die Not auch sein mag. Es gibt auf YouTube von der BBC ganz tolle Naturfilmvideos von einem ganz coolen Naturfilmer, David Attenborough. Die Serie heißt BBC Earth. Und da gibt es einen Teil über zwei Löwen, Red und Tattoo heißen die. Und in dieser einen Szene, das könnt ihr bei YouTube googeln, das heißt A Lion Trapped by Hyenas. Und dann kommt dieses Video. Da wird gezeigt, wie ein Löwe von einem Rudel Hyänen angegriffen wird. Und man denkt, ja gut, easy, ne? Löwe, König der Tiere und so. Aber wenn da so von allen Seiten immer mal wieder eine Hyäne sich vorwagt und der Löwe, wohin er sich auch dreht, kommt die Gefahr immer wieder von der anderen Richtung und nach einer Weile wird dieser Löwe müde. Und dann sagt dieser David Attenborough, der dieses Video moderiert, der sagt, dass es jetzt schwierig ist und dass dieser Löwe wirklich in Gefahr ist. Aber der hat ja einen Freund und dieser Freund heißt Tattoo und plötzlich kommt dieser andere Löwe dazu, springt dazwischen. Und dann sagt dieser David Attenborough, and now the odds have changed. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und dieser Löwe überlebt. Und das finde ich für mich ist so ein tolles Bild. Wenn Jesus in deine Not, in unsere Schwierigkeiten reinkommt, wenn Jesus übernimmt, dann hat sich das Blatt gewendet. Er ist der Löwe von Juda. Er kämpft unsere Kämpfe. Unser Signalhorn ist das Gebet. Unser Retter ist Jesus. Beten heißt, Jesus reinlassen in deine Not. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Also nimm das, was dich bedrückt und leg es Jesus hin und sag, Herr, jetzt mach du meine Studiensachen, die ich nicht mehr bewältige, meine familiären Schwierigkeiten, was es auch ist. Und so dürfen wir beten. Und das ist ja die Einladung von diesem Psalm. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und wenn Jesus eingreift, dann sind plötzlich Sturmwolken verschwunden, dann wird plötzlich ein Weg gebahnt, dann geht es voran. Wir glauben ja an einen Gott, der Gebet erhört. Und jetzt ist wichtig, das Gebet, und das ist ja, was dem Psalm hier auch wichtig ist, das soll jetzt nicht unsere letzte Idee sein, so nach dem Motto, ich habe schon alles probiert, jetzt hilft nur noch beten. Dann ist es so, als wäre Jesus sozusagen das Reserverad, liegt im Kofferraum, hat mit unserem Leben nichts zu tun, aber wenn es schwierig wird, dann holen wir es raus, tun es aufziehen und dann geht es weiter. Nein, das möchte Jesus gerade nicht. Und Psalm 50, Vers 15 und der ganze Psalm drumherum macht deutlich, dass es hier auch eine Kritik gibt. Das ist eine Kritik an Christen, die mit Lippenbekenntnissen leben. Das ist also manchmal eine Kritik an mich und vielleicht auch an dich, wenn wir so fromm daherreden und so fromm tun, aber im tiefsten Jesus gar nicht unser Leben bestimmt. Und der Psalm sagt, das ist Gott ein Gräuel, das will er nicht. Gott möchte, dass du und dass ich ganze Sache machen. Aber wenn wir ganze Sache machen, dann will Jesus auch ganz und gar für uns eintreten. Der Gehorsam, die Nachfolge ist die Voraussetzung, sozusagen das Kleingedruckte in diesem Psalmwort, das Kleingedruckte, das wir beachten müssen. Unser Leben soll Jesus gehören, aber dann will Jesus sich auch für uns einsetzen. Und unser Vers macht das deutlich, da heißt es, opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. Das möchte Gott, er möchte unseren Dank, unseren Gehorsam und dass wir uns mit jeder Not in der Bitte an ihn wenden. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, no, eigentlich geht es mir ganz gut, dann liegt hier eigentlich eine Möglichkeit, dich auf die Krisen deines Lebens vorzubereiten. Also das Schwere, was vielleicht einmal kommt, wie kann man sich darauf vorbereiten? Indem man nicht wartet, den Herrn in der Not anzurufen, sondern dass man sagt, Herr, jetzt möchte ich schon diese Kommunikation mit dir einüben. Jetzt soll doch mein Herz sich schon für dich öffnen. Und das finde ich so schön, die Jünger haben das gelernt, die lebten in täglicher Gemeinschaft mit Jesus und als der Herr Jesus auf dem Wasser am Spazierengehen war und Petrus sagte, lass mich doch zu dir kommen, da lief er auch auf dem Wasser und plötzlich kriegt er Angst, versinkt, schreit nur zwei Worte, Herr hilf und sofort war Jesu Hand da. Jesus ist der Herr, der Allmächtige, der Schöpfer, der König und er bietet dir und mir an, so wie Petrus, ihn anzurufen, Herr hilf und er will für uns da sein. Rufe mich an am Tag der Not, sagte er, und ich will dich erlösen. Ich will dir einen Weg bahnen. Vielleicht denkst du, naja, es gibt ja für mich vielleicht gar keinen Weg mehr. Ich weiß ja gar nicht, wie es weitergehen soll. Dann darfst du es so machen, wie ich das damals gemacht habe, Jesus auf sein Wort festlegen und sagen, Herr, du hast es doch gesagt. Du hast es doch verheißen. Jetzt lass doch dieses Wort auch in meinem Leben wahr werden. Jesus ist größer als alle Feinde, gegen die du kämpfst. Jesus ist größer als jede Problemlage, in die wir hineingeraten können. Jesus ist größer als alle Schwierigkeiten, als alle Lasten, die du heute Nachmittag selber trägst. Johannes sagt es in seinem ersten Brief so, der in euch lebt, ist größer als der, der die Welt beherrscht. Jesus ist größer. Denkt an Jona, der rief aus dem Bauch eines Fisches und der Herr hat sein Gebet erhört. Denkt an Elia, der rief aus schwerster Depression und Gott schickt einen Engel, der gibt diesem Propheten zu essen und dann läuft der Prophet vor der Kutsche des Königs her. Boah, starke Sache, gerade noch in tiefster Depression. Ich nehme an, der König hatte die besten Pferde in Israel, die waren alle gut ernährt und Elia läuft da einfach da vorne weg. Das ist die Kraft, die Gott schenken kann. Das sagt der Herr, die auf den Herrn harren, das heißt, die auf Gott warten, die kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht müde werden, so wie der Elia, der vor den Pferden des Königs herlaufen konnte. Und das kannst du übertragen auf die ganzen verschiedenen Bereiche deines Lebens. Jesus kann deine kaputten Beziehungen wiederherstellen. Jesus weiß Rat, Jesus kann Frieden in dein Herz bringen. Jesus kann dein gebrochenes Herz wieder heilen. Jesus kann den verlorenen Sohn, der in fernen Landen ist, zurückrufen und die Familie wieder zurechtbringen. Jesus kann dir einen Weg bahnen. Er ist der Herr. Ihm gebührt unser Dank, ihm gebührt unser Lob, ihm gebührt unsere Anbetung. Ein dritter Schritt. Wir haben ja gesagt, wir können drei Schritte durch diesen Text gehen, wo wir lernen können, was das für uns bedeutet. Der dritte Gedanke, was du tun sollst, wenn du Gottes Hilfe erfahren hast. Jetzt ist unsere Antwort gefragt. Gott hat uns geholfen. Was können wir tun? Und Asaf sagt es in diesem Psalm, du sollst Gott preisen. Und dafür gibt es ja mehr als genug Gründe. Wer ist denn dieser Herr, der uns helfen will? Und da sagt der Psalm, er ist Gott, er ist Elohim, er ist der Herr. Er ist der, in dessen Namen Kraft ist. Da gibt es diese Geschichte in der Apostelgeschichte, wo Petrus einen Gelähmten heilt und dann wird er konfrontiert und gefragt, wie kann denn das sein? Und dann sagt Petrus, der Name Jesu, der Glaube an den Namen Jesu, der hat diesen Mann wiederhergestellt. Im Glauben an den Namen Jesu liegt Kraft. In dem Namen Jesu liegt Kraft. Im Wort Gottes liegt Kraft. Gottes Wort ist Dynamit, sagt die Schrift, ist Kraft Gottes. In seinem Blut liegt Kraft. Sein Blut, sagt die Schrift, macht uns rein von aller Schuld. Vergesst das nicht. Der Herr, dem wir gehören, der Herr, dem wir dienen, ist der allmächtige Gott, ist der Schöpfer, ist der Herr des Himmels und der Erde, ist der, dem alle Gewalt gegeben wurde im Himmel und auf Erden und ist der, der uns mit diesem Yumiko-Thema zusagt, ich bin bei euch alle Tage. Diesem Herrn dienen wir. Darum singen wir, großer Gott, wir loben dich. Und dieser Herr, der lädt uns ein, der lädt dich ein, der lädt mich ein, rufe mich an in der Not. Rufe mich an, das kannst du jetzt tun in deinem Herzen. Rufe mich an mit deinen Fragen, mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen. Rufe mich an mit deinen Zweifeln. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Ich werde das nie vergessen, als Jugendgruppe haben wir früher, viele, viele Jahre her, eine Reise gemacht nach Israel. Und da waren wir da über dem See Genezareth und da war dann eine andere Reisegruppe, so eine musikalisch begabte Chorgruppe und die haben dann da in dieser Szenerie gesungen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Unserem Gott gebührt die Ehre. Unser Leben soll etwas sein, was Gott die Ehre gibt. Das ist Asaf wichtig, dass wir nicht bei der Bitte stehen bleiben, bei der Erhörung und dann, nein, unser Leben soll von Dankbarkeit geprägt sein. Dieser Gott, den wir anbeten, nimmt einen Klumpen Erde, haucht seinen Atem rein und dann ist es ein Adam. Und dann fängt das Leben an. Dieser Gott spricht und es entstehen Galaxien und Planeten und Monde und all das, was sich bewegt. Und Gott schafft all das, was ist, aus nichts. Und diesem Gott gehören wir, diesem Gott dienen wir. Jesaja hat Namen für diesen Gott. Er sagt, er ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott. Er ist der ewige Vater, er ist der Friedefürst. Josef soll diesem Gotteskind einen Namen geben und er sagt, sein Name ist Jesus, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wer ist dieser Herr? Er ist der Fels. Er ist der, sagt, ich bin bei dir, alle Tage, heute Nachmittag, in diesem Jahr 2024, in deinem Weg durch dieses Leben, ich bin bei dir. Er ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Er ist der, der dich führen will, der dich versorgen will. Er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende, der Erste und der Letzte. Er ist das Brot des Lebens. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er ist der, der dir Hoffnung gibt in aller Hoffnungslosigkeit. Er ist der Unsichtbare, der ewige Gott. Er ist der Löwe von Juda, das Licht der Welt. Und dann sagt die Schrift immer wieder, gebt diesem Gott die Ehre. Gebt diesem Gott die Ehre. Ihm gehört die Welt und ihm gehört alles, was ist. Ihm gehören wir. Wer beherrscht die Welt? Er, der Herr, der hinter den Kulissen alles in seiner Hand hält. Wer lenkt die Herzen der Herrschenden wie Wasserbäche? Er, der Herr, der hinter den Kulissen alles führt und leitet. Auf diesen Herrn möchte ich hören, diesem Herrn möchte ich dienen. Das haben wir gerade gesungen, ist eins meiner Lieblingslieder. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Was ist denn wirklich wichtig? Dass wir Erfolg haben, dass wir viel Geld verdienen oder das, was ewigen Wert hat. Wir wollen doch unser Leben einsetzen für etwas, was Bestand hat. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Wenn du so singst, und wir haben ja so gesungen, wenn du so betest, wenn du das so meinst, dann ist dein Leben ein Leben, das diesem Gott die Ehre gibt. Wir dürfen Gottes Hilfe erfahren, wir dürfen Vergebung erleben, wir dürfen immer wieder auch einen Neuanfang machen und geschenkt bekommen. Aber dann wollen wir das nicht vergessen, diesem Gott auch zu danken. Das ist ja traurig, wenn Gott uns versorgt und wenn dann das Geschenk der Versorgung kommt, dann haben wir schon ganz vergessen, wofür wir so lange gebetet haben. Nein, nein, wir wollen diesem Gott danken. Wir wollen ihm die Ehre geben. Unserem Gott gebührt die Ehre. Denkt an die Geschichte der Jünger auf dem See. Da waren sie in Not geraten, auf einmal kamen die Wellen und alle hatten Panik. Was soll jetzt werden, wie geht das weiter? Und dann wecken sie Jesus auf und schreien wieder dieses kurze Gebet, Herr, hilf! Jesus steht hin und spricht zu dem Sturm und zu den Wellen und dann gibt es nicht irgendwie einen neuen Wetterbericht, so wie jetzt mit der Kälte, die da kommen soll oder so. In 3 Wochen wird es wieder besser und der Sturm lässt nach. Nein, Jesus spricht und es ist still. Jesus spricht und der Sturm ebbt nicht ab, sondern hört auf. Jesus spricht und nicht wie in einem Wellenbad werden die Wellen langsam kleiner, sondern es ist Ruhe. Jesus spricht in die Nöte deines Lebens hinein und die Dinge klären sich. Jesus sieht das Leiden deiner Familie und wenn du es ihm anbefehlst, greift er ein und die Dinge kommen zur Ruhe. Mit Jesus kommt nicht einfach eine neue Wettersituation irgendwann, sondern der Sturm hört einfach auf. Und dann sind die Jünger im Boot und staunen nur und fragen sich, wer ist dieser Jesus? Und die Antwort, die dieser Text, dieser Bericht gibt über die Sturmstillung, die Antwort, die die Bibel gibt, die Antwort, die dieser Psalm gibt, ist, dieser Jesus, dieser Gott, er ist der Herr. Er ist es schon immer gewesen und er wird es auch immer sein. Aber die Frage ist, darf Jesus auch der Herr in deinem Leben sein? Wir kommen von Weihnachten her, da haben wir daran gedacht, dieses Kind in der Krippe, der Heiland der Welt. Aber so wie Jesus gekommen ist in der Weihnachtsgeschichte, in der Krippe als Kind, so wird Jesus einmal wiederkommen in Herrlichkeit. Und dann wird es für jeden sichtbar werden und dann wird er sichtbar und einmal für alle Mal die Führung und die Zügel in die Hand nehmen. Dieser Herr ist der Herr, dem wir jetzt schon vertrauen dürfen, von dem es heißt, einmal werden sich alle Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zum Schluss nochmal diese Zielrichtung, die ganz wichtig ist. Du sollst mich preisen. Ich frage mich ja manchmal, warum muss das eigentlich alles so schwer sein? Könnte das nicht einfach so sein, dass Jesus, also bevor wir in Schwierigkeiten geraten, also bevor so ein Sturm anfängt, könnt ihr ja zu den Wellen, die kommen wollen, sagen, bitte kommt gar nicht erst, lasst alles in Ruhe, lasst das Leben von Manfred in Ruhe, von euch das Leben in Ruhe, macht doch einfach die Wege, gerade bevor es schwierig wird. Wir mögen keine Schwierigkeiten, also wenn es euch so geht wie mir, wir laufen am liebsten davor weg. Aber dabei kann und will Gott das alles, was schwer ist, gebrauchen, weil er weiß, dass denen, die Gott lieben, auch diese Dinge zum Besten dienen müssen. Und es ist leider so, oder es ist tatsächlich so, dass gerade die Nöte und Schwierigkeiten die Dinge sind, durch die Gott uns formt und prägt und zu solchen macht, die auf ihn vertrauen. Denn ohne diesen Praxistest wäre ja unser Glaube mehr so ein theoretisches Abwägen, ja, Gott könnte ja alles tun. Nein, Gott lässt diese Dinge zu. Paulus hat das im Korintherbrief ganz phänomenal auf den Punkt gebracht, da möchte man fast erschrecken. Paulus schreibt, 2. Korinther 4, wir sind von allen Seiten bedrängt, verfolgte Gemeinde, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Kurz, Paulus stellt fest, Gott lässt zu, dass diese großen Nöte ihn treffen, aber er darf dabei die Erfahrung machen, dass er von einem noch viel größeren Gott getragen wird. Dass wir zu diesem Gott gehören, bedeutet nicht, dass die Probleme des Lebens uns erspart bleiben. Dass wir zu diesem Gott gehören, bedeutet, dass er uns durch all die Nöte hindurchtragen will. Paulus weiß auch, dass Gott uns keine größere Last aufbürdet, als wir tragen können. Er schreibt im 1. Korintherbrief, Gott ist doch treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende findet, dass ihr es ertragen könnt. Und trotzdem muss auch Paulus das durchbuchstabieren. An einer Stelle klagt Paulus Gott eine große Not, er nennt das einen Pfahl im Fleisch und er bittet Gott 3-mal darum, nimm mir das doch. Und Gott nimmt es ihm nicht. Warum nur? Damit Paulus etwas lernt. Was soll Paulus lernen? Und Gott sagt es ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft ist in der Schwachheit, in deiner Schwachheit mächtig. Und Paulus sagt, okay, das habe ich verstanden. Jetzt rühme ich mich meiner Schwachheit. Das ist der Deal. Die Nöte, in die wir geraten, die Schwierigkeiten, in die wir geraten, machen uns unsere Abhängigkeit von Gott deutlich. Und unser Gott ist ein Gott, der uns liebt und der uns helfen möchte. Deswegen dieses 24/7-Angebot Gottes ruft mich an in der Not. Das Hilfsangebot steht. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Er will uns tragen, er will uns führen. Aber diese Abhängigkeit, die wir spüren von seiner Gnade, die hält uns in der Spur. Die hilft uns, unseren Blick immer wieder auf diesen Vater im Himmel zu richten. Und dann dürfen wir beten. Und das möchte ich jetzt mit euch tun, dass wir einfach nochmal stille werden und Jesus unser Herz ausschütten. Himmlischer Vater, wir wissen doch, dass du der allmächtige Herr bist. Und wir wollen dir jetzt unsere notvollen Situationen hinlegen. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge bei jedem von uns. Vielleicht ist es die Angst vor der nächsten Situation. Sind wir da akzeptiert? Finden wir die rechten Freunde? Gehören wir überhaupt dazu? Vielleicht ist es die Angst vor einer Prüfung. Vielleicht ist es der Kampf mit unseren Lieblingssünden und unserer eigenen Schwachheit. Ach Herr, wir wollen nicht auf uns gucken. Du bist doch der allmächtige Herr. Bitte hilf mir jetzt in meiner Not. Da, wo ich nicht mehr aus noch ein weiß. Herr, ich vertraue deinem Wort. Ich will doch deinen Namen preisen. Lass doch mein Leben etwas sein dürfen zum Lob deiner Herrlichkeit. Und bitte segne du mich und setz mich auch zum Segen für die Menschen um mich her. Amen. Und nun? Nun darfst du wissen, Jesus will dich retten. Nun darfst du daran denken, in der Not, was musst du tun? Du musst dich an Jesus wenden. Denk an das Signalhorn von Susan. Und nun darfst du darauf vertrauen, dass der Herr tut, was er verheißen hat. Was hat er verheißen? Denk an diesen Naturfilm der BBC, der Löwe, der in dieses Bild hineinspringt. Jesus ist der Löwe von Juda. Er kämpft deine Kämpfe. Und wenn du all das erlebst, dann vergiss nicht, diesem Herrn zu danken, so wie Paulus und Silas im Gefängnis, wo sie plötzlich Gott loben und preisen, weil sie wissen, ihm gehören wir. Und vergiss nicht zu beten für die Christen, die jetzt in noch viel größeren Nöten sind. Deine Brüder und Schwestern in der Verfolgung, die jetzt im Gefängnis sitzen, in einem Arbeitslager eingesperrt sind. Nimm dir Zeit und stimm mit ihnen ein in ihr 24/7 Notrufgebet. Wir dürfen uns einklinken in der Fürbitte für sie beten. Wenn ihr Infos dazu braucht, zur Fürbitte, wir haben da ein paar Taschen gepackt, wo Gebetskalender sind, dürft ihr euch gerne mitnehmen, für die verfolgte Gemeinde zu beten. Die Worte im Psalm 50, Vers 15 sind fast zu schön, um wahr zu sein, aber sie gelten unverbrüchlich. Ihr Lieben, die Verheißung Gottes steht. Die Hotline ist offen. Das Hilfsangebot Gottes gilt dir. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Amen.